Ja, beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, standen wir mit David im finsteren Tal. Wir haben auf die Verse 4 bis 6 geschaut aus dem Psalm 23. Und da war vom Tal des Todesschattens die Rede, vom Stecken und Stab des Hirten, vom Tisch angesichts der Feinde, vom gesalbten Haupt, vom überfließenden Becher und von Güte und Gnade, die Gottes Kind bis ins Haus des Herrn begleiten. Und heute gehen wir zurück zum Anfang des Psalms. Und das ist wichtig, denn David beginnt nicht im finsteren Tal. Er beginnt bei der Frage, wem er tatsächlich gehört. Und bevor er dann vom dunklen Weg spricht, spricht er vom Hirten. Bevor er sagt, ich fürchte kein Unglück, sagt er, der Herr ist mein Hirte. Das Vertrauen im Tal, das fällt nicht einfach irgendwie vom Himmel, wenn plötzlich alles irgendwie schwer wird. Es wächst dort, wo ein Mensch im Alltag sich entschließt, dem Hirten zu folgen. Und darum sind die ersten drei Verse nicht nur eine kleine Vorrede, sie sind das ganze Fundament dieses Psalms. Wer auf den grünen Auen gelernt hat, sich vom Hirten versorgen zu lassen, der wird im Tal anders denken, sich anders verhalten. Wer an den stillen Wassern zur Ruhe gekommen ist, wird im dunklen Tal auch anders stehen. Und wer Gottes Stimme im normalen Leben sucht, wird sie in der Prüfung leicht wiedererkennen. Und David schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ich wiederhole das noch einmal. Es sind vertraute Worte, die fast jeder von uns kennt. Viele kennen sie seit der Kindheit. Man hört sie bei Beerdigungen, bei Andachten. Manchmal stehen sie auf Karten. Wir singen sie auch in Liedern. Und gerade deshalb besteht die Gefahr bei diesen drei leichten Versen, dass wir sie schnell hören, dass wir sie gar nicht mehr aufnehmen. Man kennt die Worte, aber man lässt diese Worte nicht mehr tief in sich hineinfallen. David schreibt hier auch kein schönes Gedicht. Er beschreibt ein Leben unter der Führung Gottes. Ein Schaf lebt von der Orientierung seines Hirten. Der Hirte weiß, wo Nahrung ist. Der Hirte findet Wasser und der Hirte merkt, wann ein Weg für sein Schaf gefährlich wird und wann ein Tier auch krank ist. Ein Schaf lebt, weil jemand vorausgeht. Und so beginnt auch ein geistlich gesundes Leben. Es beginnt mit diesem einfach und zugleich gewaltigen Bekenntnis: Der Herr ist mein Hirte. Ich gehöre mir nicht mehr selbst. Ich muss mich auch nicht mehr selbst retten. Ich muss mein Leben nicht aus meiner eigenen Kraft zusammenhalten. Ich darf mich führen lassen. Und Jesus nimmt dieses Bild in Johannes 10 auf. Und dort sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und damit bekommt der Psalm automatisch auch ein Gesicht dazu. Der Hirte ist Jesus Christus. Er kennt seine Schafe. Er ruft sie alle beim Namen. Er geht vor ihnen her und er hat auch sein Leben für diese Schafe gegeben. Psalm 22 zeigt uns den Herrn am Kreuz, ein Psalm davor. Und Psalm 23 zeigt uns den Hirten auf dem Weg. Erst sehen wir, was Christus für uns getan hat. Und dann sehen wir und lernen wir, wer Christus ist und was er für seine Menschen tut. Und wisst ihr, Jesus ist der Hirte des Einzelnen. Das ist so faszinierend für mich. David sagt hier nicht nur, der Herr ist ein Hirte. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und das finde ich so persönlich. Und so persönlich spricht auch der Glaube. Man kann Psalm 23 schön finden und trotzdem immer wieder am Hirten vorbeileben. Die entscheidendste Frage für uns heute im Gottesdienst ist, ist er mein Hirte? Höre ich auf seine Stimme? Gehört ihm mein Leben? Jesus erzählt in Lukas 15 von einem Hirten, der einem verlorenen Schaf nachgeht, bis er es wiederfindet. Das verlorene Schaf, das findet nicht alleine zurück. Es braucht den Hirten. Es braucht den Hirten, der sucht, der trägt und auch das Schaf wieder nach Hause bringt. Und genau so begegnet uns auch Jesus Christus. Er rettet uns. Er nimmt uns in seine Herde und führt uns dann auch weiter. Erlösung ist der Anfang eines geführten Lebens. Und darum kann David auch sagen, mir wird nichts mangeln, egal was passiert. Und das ist für mich ein großer Satz, denn der Mann war kein Mann ohne Druck. Er kannte Angst, er kannte Flucht, Schuld, Verrat, Tränen und er kannte auch sehr schwierige Entscheidungen, die er treffen musste. Und trotzdem sagt er, wenn der Herr mein Hirte ist, fehlt mir am Ende gar nichts. Was ich brauche, kriege ich von ihm. Und damit, das müssen wir unterscheiden, damit meint David nicht, dass jeder Wunsch in Erfüllung geht. Er spricht viel tiefer. Er sagt, mein Leben hängt nicht an meinem Vorrat. Meine Seele hängt nicht an meiner Kontrolle. Mein Halt kommt ausschließlich allein vom Hirten. Der Herr weiß, was ich brauche und er weiß auch, wann ich es brauche. Und das ist in unserer Zeit eigentlich nicht das, was die Menschen hören wollen. Der Herr hat zu liefern, was ich will. Wenn ich gehe, will ich auch, dass der Herr es segnet. Und viele Christen glauben an Jesus, aber sie leben innerlich trotzdem immer aus einem Mangel heraus. Da fehlt immer etwas. Sie haben viel um sich herum, aber wenig Nahrung in sich. Der Alltag, der läuft, ja, der hört nicht auf zu laufen. Termine stehen an, Aufgaben werden immer erledigt, mal mehr und mal weniger. Man funktioniert einfach nur noch. Man redet über Glauben, man singt Lieder, man besucht Gottesdienste, aber die Seele bekommt noch kaum Weide. Und irgendwann merkt man das auch. Man reagiert viel härter, als man es überhaupt wollen würde. Man wird schneller eng, man hält an Dingen fest, die man eigentlich Gott anvertrauen müsste. Jesus ist der Hirte, aber der Mensch lebt, als müsste er sich selbst durchbringen. Und Psalm 23 ruft uns darum zurück unter die Hand des Hirten. Meine Seele muss nicht von den Resten leben, die am Rand des Alltags irgendwie übrig bleiben. Der Hirte führt zur Weide. Und David sagt, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ein Schaf kommt zur Ruhe, wenn es versorgt wird. Es legt sich erst nieder, wenn es Nahrung gefunden hat. Wenn keine unmittelbare Gefahr droht. Und wenn es dem Hirten vertraut. Grüne Auen sind kein Luxus. Sie sind Überleben. Und für uns im Gottesdienst als Christen ist das zuallererst das Wort Gottes, woraus wir lesen, woraus wir unsere Kraft schöpfen. Gottes Wort ist Weidegrund für die Seele. Es nährt den Glauben, es richtet das Denken aus, es stärkt das Herz und zeigt uns Christus. Es zeigt uns unseren Erlöser. Ein Christ bleibt auf Dauer geistlich gesund, wenn Gottes Nahrung wirklich Nahrung wird. Wenn Gottes Wort wirklich zur Nahrung wird. Denn heutzutage hat doch jeder eine Bibel in Reichweite, oder? Sie liegt im Haus, manchmal so eine Staubschicht drauf, aber sie liegt da. Sie ist auf dem Handy. Die Predigten sind überall verfügbar. Aber Verfügbarkeit ist noch keine Nahrung. Ein gedeckter Tisch macht niemanden satt, wenn man daraus nicht isst. Das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen schlicht, aber genauso ist es auch geistlich bei uns, bei vielen Christen. Das Bild vom Schaf, das wiederkäut, hilft uns hier sehr. Ein Schaf nimmt Nahrung auf, legt sich später hin und kaut es dann wieder. Es verarbeitet, was es aufgenommen hat. Und genau das ist auch biblisches Nachsinnen. Das ist damit gemeint. Gottes Wort will in uns bleiben. Und ein Vers, den wir mitgenommen haben in den Tag, will auch wieder bearbeitet werden. Man bewegt ihn im Herzen. Man betet darüber. Man fragt, Herr, was willst du mir damit zeigen? Wo muss dieses Wort meine Gedanken verändern? Wo will dieses Wort, das ich jetzt aufgenommen habe, mich zu Christus ziehen? Psalm 1 sagt, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das ist jetzt ein ganz anderes Bild für unser schnelles und gehetztes Leben. Ein Baum, das wissen wir alle, rennt nicht herum. Er bleibt verwurzelt. Er lebt aus einer Quelle, die viel tiefer liegt als das, was man an der Oberfläche überhaupt sehen kann. Und so wird auch ein Christ fest. Gottes Wort bekommt die Zeit, Wurzeln im Herzen zu schlagen. Daraus erwächst dann Frucht. Und vielleicht ist das eine der größten geistlichen Nöte unserer Zeit. Wir hören viel, aber wir kauen wenig wieder. Wir nehmen schnell auf, aber wir lassen wenig sacken. Wir springen von einem Gedanken zum nächsten und wundern uns, dass die Seele einfach nur noch dünn bleibt. Der Hirte führt auf grüne Auen. Er gibt uns sein Wort, damit wir dort bleiben, wo es uns nährt. Und dazu passt jetzt eine kleine Beobachtung aus dem Alltag. Ein Mensch kann an einem reich gedeckten Tisch sitzen und trotzdem hungrig aufstehen, wenn er nur darüber redet, wie gut dieses Essen aussieht, wie gut es riecht, ja, wie gut es zubereitet worden ist. Ja, er kann den Duft loben, er kennt auch alle Rezepte und er kann auch die Zutaten aufzählen, die benutzt worden sind. Aber am Ende hat er nichts gegessen. So ähnlich kann man mit der Bibel auch umgehen. Man kann sie besitzen, man kann daraus zitieren, man kann über sie diskutieren und trotzdem kaum von ihr leben. Und der gute Hirte, der führt uns an sein Wort, damit unsere Seele satt wird. Und dann sagt David, er führet mich zum frischen Wasser. Wasser spricht immer vom Leben, von Erfrischung, von dem, was eine Seele nicht selbst herstellen kann. Und Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Johannes erklärt uns direkt, dass Jesus damit vom Heiligen Geist spricht. Gottes Wort, das nährt uns. Der Geist Gottes macht lebendig, was trocken geworden ist. Und beides gehört zusammen, das können wir nicht treffen. Grüne Auen und frisches Wasser. Wort und Geist, Wahrheit und Leben. In vielen Gemeinden, in vielen Kirchen wird es manchmal so gehandhabt, dass eine Persönlichkeit Gottes höher gestellt ist als die andere. In vielen Gemeinden sehe ich, dass der Heilige Geist angebetet wird, aber der Vater, den können wir mal im Gebet erwähnen. Oder genau andersrum. Es gehört zusammen. Es gibt keine Trennung. Wahrheit und Leben. Und wisst ihr, genau das brauchen wir als Gemeinde. Man kann Abläufe kennen und trotzdem innerlich komplett trocken bleiben. Man kann im Dienst stehen und merken, dass alles irgendwie weiterläuft, aber diese Frische, die fehlt. Und da kann ich aus meinem Leben erzählen. Als ich angefangen habe zu studieren, das Erste, was ich machen musste, ist die Bibel auslegen für die nächste Predigt, für die nächste Andacht, für die nächste Seelsorge. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich vertrockne. Ich nehme nichts mehr für mich selbst mit. Nur noch für die Arbeit. Man kann reden, man kann planen, man kann organisieren, man kann entscheiden und dabei das einfache Trinken vergessen. Der gute Hirte führt seine Schafe zur Nahrung und zum Wasser. Und ein Schaf wird an unruhigen, reißenden Wassern oft nicht trinken. Es braucht Wasser, das erreichbar ist. Und der Hirte weiß das auch. Er führt nicht die Schafe nicht nur irgendwo hin, wo theoretisch Wasser wäre. Er führt so, dass das Schaf wirklich trinken kann. Und das ist ein schönes Bild für die Geduld von unserem Herrn Jesus Christus. Er kennt unsere Unruhe. Er kennt unsere Ablenkung. Er kennt die Stellen, an denen wir selbst an der Quelle stehen und trotzdem nicht trinken. Und darum führt er uns immer wieder in seine Nähe. Es gibt Entscheidungen, die man besser trifft, wenn die Seele vorher beim Hirten war. Es gibt Gespräche, die anders laufen, wenn man vorher selbst getrunken hat. Es gibt Tage, an denen man eine neue Strategie sucht, obwohl die Seele zuerst den Heiligen Geist braucht, der sie frisch macht. Wisst ihr, wer innerlich ausgetrocknet ist, der wird schnell hart. Wer beim Hirten trinkt, bekommt wieder weiche Hände und auch einen klaren Blick. Und dann kommt dieser tiefe Satz: Er erquicket meine Seele. Oder anders übersetzt: Er stellt meine Seele wieder her. Der Hirte kümmert sich um das Innere von uns. Er sieht, was sich festgesetzt hat. Er sieht auch, was schwer in unserem Leben geworden ist. Er sieht, wo etwas verschmutzt ist. Schafe können sich nicht selbst reinigen. Andere Tiere können ihr Fell lecken oder sich auf eine andere Art und Weise säubern. Bei einem Schaf bleibt vieles an der Wolle hängen. Schmutz, Dornen, Pflanzenteile, Parasiten. Von außen sieht man vielleicht nur Wolle. Aber der Hirte, der sieht genau hin. Er weiß, wo sich etwas festgesetzt hat, das dem Tier schaden kann. Und darum muss sich auch der Hirte kümmern. Ein Schaf kann das nicht allein. Ich weiß nicht, ob ihr mal vor einigen Jahren, oder es ist ja vielleicht jetzt auch nochmal ein Thema, ob ihr das Schaf namens Shrek kennt. Shrek war ein sehr intelligentes Schaf. Es hat tatsächlich geschafft, sich 6 Jahre lang vom Schüren zu drücken, indem es sich in Höhlensystemen versteckt hatte, wenn es gerade an der Zeit war, dass der Hirte das Schaf schürt. 27 Kilogramm Wolle. Genug für 20 Anzüge, aber verdreckt und verfilzt. Wisst ihr, das ist ein ehrliches Bild für unsere Seele. An unserer Wolle bleibt auch manchmal vieles hängen. Ein Satz, der uns verletzt hat. Eine Schuld, die man verdrängt. Eine Bitterkeit, die langsam in unserem Herzen wächst. Ein falscher Gedanke, der sich festbeißt und nicht mehr loslassen will. Eine Gewohnheit, die man schon viel zu lange entschuldigt. Man kann weiterlaufen, man kann funktionieren, man kann freundlich grüßen, aber innerlich hat sich da irgendetwas angehängt. Und David sagt, der Herr erquicket meine Seele. Das bedeutet, Jesus geht an die Stellen, an die wir selbst gar nicht herankommen. Er vergibt nicht nur oberflächlich, er stellt uns von Grund auf neu her. Er reinigt uns, er bringt wieder zurecht. Er nimmt sich dessen an, was wir alleine niemals loswerden können. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist für mich nicht nur ein frommer Spruch, ein einfach religiöser Zusatz. Da stehen zwei Dinge in diesen Versen. Er vergibt und er reinigt. Vergebung nimmt Schuld weg. Reinigung berührt auch das, was die Sünde in uns zurückgelassen hat. Manchmal bekennen wir schnell, weil wir einfach nur das schlechte Gewissen loswerden wollen. Aber der Hirte will viel tiefer an uns arbeiten. Er will unsere Seele wiederherstellen. Dafür braucht es Ehrlichkeit. Ehrlichkeit vor Jesus. Kein frommes Ausweichen, kein religiöses Geschwätz. Ehrlichkeit. Kein sauberes Auftreten vor Gott. Einfach dieses ehrliche Gebet, Herr, hier ist meine Seele. Hier ist, was hängen geblieben ist in meinem Leben. Hier ist, was ich alleine nicht losgelöst bekomme. Reinige mich. Erfrische mich. Bring mich wieder zurecht. Und wisst ihr, das ist keine Schwäche. Das ist der Weg des Schafes, der zum Hirten führt. Ein Christ muss nicht so tun, als hätte er keine Reinigung nötig. Gerade weil Jesus der gute Hirte ist, darf ich mich auf ihn verlassen. Darf ich mit meiner wirklichen Seele zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, nimm dich meiner an. Und dann führt David weiter. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Hirte versorgt. Der Hirte erfrischt. Der Hirte stellt wieder her. Und danach führt er. Diese Reihenfolge ist wichtig. Die müssen wir uns merken. Gottes Führung wächst aus Gottes Nähe. Wer seine Stimme hören will, bleibt auch beim Hirten. Zuerst führt Gott durch sein Wort. Wenn die Bibel klar spricht, brauchen wir keinen Nebel daraus zu machen. Dann ist der Weg offen. Dann geht es um Vertrauen und Gehorsam. Und wisst ihr, manche Menschen fragen lange nach Gottes Willen, obwohl Gottes Wort schon längst gesprochen hat. Ein Mann kam einmal zu einem Pastor, weil ihn seine Arbeitssituation wirklich stark belastete. Er fühlte sich einfach ungerecht behandelt. Er hatte den Eindruck, dass andere ihn übergingen, ihn falsch einschätzten und ihm das Leben einfach nur schwer machen wollten auf der Arbeit. Er war innerlich aufgewühlt, verletzt und wollte wissen, was Gott ihm in dieser Lage denn sagen würde. Der Pastor hörte ihm kurz zu. Kurz vorher hatte er einen Bibelabschnitt gelesen, der erstaunlich genau in diese Situation hineingesprochen hat. Es ging um den Umgang mit schwierigen Menschen, um Demut, um Geduld, um eine Haltung, die sich nicht von Unrecht bestimmen lässt. Der Pastor schlug die Bibel auf und zeigte dem Mann die Stelle. Der Mann las die Verse. Und man merkte, dass es ihn doch schon getroffen hat. Und er sagte, genau das ist meine Situation. Genau das bin ich. Genau darum geht es bei mir. Für einen Moment sah es so aus, als würde Gottes Wort einen Weg öffnen. Aber dann las der Mann weiter. Die Verse zeigten ihm auch, was Gott von ihm wollte. Er sollte seine eigene Haltung prüfen. Er sollte nicht mit derselben Härte antworten. Er sollte den nächsten Schritt im Gehorsam gehen, auch wenn sein Gefühl dagegen stand. Und dann wurde es still. Nach kurzer Zeit sagte der Mann, nee, das mache ich nicht. Der Pastor konnte darauf kaum etwas anderes sagen als, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dir raten soll. Gott hat es durch sein Wort gesprochen. Das Problem war nicht, dass Gottes Führung irgendwie unklar war. Das Problem war, dass sie nicht zu dem passte, was der Mann eigentlich tun wollte. Und das ist eine sehr nüchterne Geschichte, die auch uns trifft. Und sie kommt uns auch näher, als wir es eigentlich zugeben wollten. Wir wünschen uns Führung. Wir beten ja oft dafür. Aber oft hoffen wir, dass Gott unsere Richtung einfach nur bestätigt. Der Hirte führt auf rechter Straße, heißt es. Diese Wege sind gut, weil sie von ihm kommen. Aber sie sind nicht immer bequem. Manchmal führt er uns genau durch die Entscheidung, die wir schon lange, ja, vor der wir schon lange ausgewichen sind. Und es gibt auch Fragen, bei denen die Bibel nicht jeden einzelnen Schritt ausdrücklich nennt. Soll ich diesen Arbeitsplatz annehmen? Soll ich umziehen? Wie gehe ich mit einer offenen Tür um? Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch? In solchen Fragen führt der Herr seine Kinder durch den Heiligen Geist. Aber der Geist Gottes führt nie gegen das Wort Gottes. Der Heilige Geist widerspricht nicht der Schrift, die er selbst gegeben hat. Denn Jesus sagt in Johannes 16, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und wie ich das schon in der letzten Predigt schon erwähnt hatte, dieses Wort kann man sich wie einen Schiedsrichter vorstellen. Ein Schiedsrichter hilft zu erkennen, was im Spiel ist und was draußen ist. So kann der Friede Christi im Herzen eines Christen immer wieder wirken. Und dabei bleibt Gottes Wort die höchste Autorität. Innere Friede darf nie als Ausrede benutzt werden, um klare biblische Wahrheit zu umgehen. Aber dort, wo wir beten, wo wir prüfen, wo wir warten und ehrlich vor Gott stehen, da kann uns der Herr innerlich führen. Wisst ihr, Schafe haben keinen guten Orientierungssinn. Sie können einem Weg folgen, nur weil andere ihn gehen. Wenn die Herde sich in Bewegung setzt, da läuft ein Schaf einfach mit. Es prüft nicht, ob der Weg auch gut für dieses Schaf ist. Es sieht nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und genau darum braucht es auch den Hirten. Stell dir einen Hirten im hügeligen Gelände einmal vor. Von unten sieht ein Weg harmlos aus. Ein paar Tiere laufen los, weil dort vielleicht ein Streifen Gras am Horizont zu sehen ist. Aber der Hirte kennt das Gelände. Er weiß, dass hinter der Kante loser Boden kommt oder eine Stelle, an der ein Tier leicht abrutschen kann. Also ruft er. Er macht sich bemerkbar, stellt sich in den Weg, treibt die Schafe zurück und führt sie einen anderen Pfad entlang. Für das Schaf wirkt das im ersten Moment wie eine Einschränkung. Es wollte doch nur dorthin, wo es grün aussah. Aber der Hirte sieht mehr. Und so führt Jesus. Manchmal hält er uns zurück. Manchmal öffnet er einen Weg, den wir nicht sofort verstanden haben. Manchmal schubst er dich auch, damit du es verstehst. Und manchmal nimmt er uns eine Möglichkeit aus der Hand, weil sie uns vielleicht doch geschadet hätte. Und manchmal ruft er uns auf einen Weg, der uns viel, viel kleiner vorkommt, aber vor Gott richtig ist. Er führt nach Wahrheit. Er führt um seines Namens willen, nicht um unseres Namens willen. Und das ist wichtig zu verstehen. Denn David sagt hier nicht nur, er führt mich auf rechter Straße. Er fügt hinzu, um seines Namens willen. Denn Gottes Führung hängt an Gottes Wesen. Er führt seine Schafe so, dass sein Name geehrt wird. Er führt als der Treue, als der Heilige, als der gnädige Gott. Und darum können wir ihm vertrauen. Auch wenn ich den ganzen Weg, der vor mir liegt, noch gar nicht sehe. Und für eine Gemeinde ist das sehr praktisch. Denn wir brauchen den Hirten nicht nur in Krisen. Wir brauchen ihn in Gesprächen, in Entscheidungen, in der Frage, was wir beginnen und was wir lassen. In der Art, wie wir miteinander umgehen. In der Frage, wie wir Gottes Wort Raum geben. In der Frage, ob wir bereit sind, uns vom Geist Gottes korrigieren und erfrischen zu lassen. Psalm 23, 1 bis 3 zeigt uns den Alltag mit dem Hirten. Er versorgt uns. Er nährt durch sein Wort. Er erfrischt durch seinen Geist. Und er stellt die Seele wieder her. Er führt auf rechter Straße. Das ist kein kleiner Anfang von einem vor dem eigentlichen Psalm. Das ist der Boden, auf dem Vertrauen wächst. Und jetzt sehen wir auch die Verbindung zum ersten Teil. Wenn David später dann sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, dann kommt dieser Satz nicht aus dem Nichts. Er weiß, wovon er spricht. Er kommt aus einem Leben, das den Hirten kennt. Der im Tal betet, der hat vorher auf der Weide gelernt, wem er gehört. Der im Tal nicht zerbricht, hat vorher am Wasser gelernt, wo seine Seele trinken kann. Der im Tal nicht alleine ist, folgt demselben Hirten, der ihn schon vorher geführt hat. Und vielleicht ist genau das die Einladung dieses Psalms an uns heute. Warte nicht erst auf das Tal, um die Stimme Gottes zu hören. Lerne sie heute kennen. Lass dein Wort, das du aufnimmst, wieder Nahrung werden. Trink vom Wasser des Geistes und bring deine Seele ehrlich vor Jesus. Geh den Weg, den er dir zeigt, auch wenn es zuallererst gegen dein Gefühl geht. Ja. Der Herr ist mein Hirte. Das ist kein Satz für ein Plakat, für ein Poster, für einen Zusatz. Das ist ein Bekenntnis für den nächsten Schritt. Und wenn er dein Hirte ist, dann darfst du dich ihm auch anvertrauen. Heute, im normalen Leben, auf der Weide, am Wasser, auf rechter Straße. Und wenn irgendwann mal das Tal kommt, und es wird kommen, wirst du nicht einem fremden Gott begegnen. Du wirst dem Hirten folgen, den du schon kennst. Amen.